Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über Königliche Hoheit von Thomas Mann. Ein Roman, der wahrscheinlich sehr vielen nicht bekannt sein dürfte. Und selbst viele Thomas Mann-Leser scheuen sich, diesen Roman zu lesen. Das ist aber etwas, was erst im Zuge einer längeren Rezeption sich so entwickelt hat. Denn man kann auch festhalten, dieser Roman war anfangs erfolgreicher als die Buddenbrooks. Es war der zweite Roman von Thomas Mann nach den Buddenbrooks und er erreichte viel schneller höhere Auflagen, als das die Buddenbrooks taten. Heute hat sich dieses Verhältnis umgekehrt, aber bevor wir jetzt schon ans Eingemachte gehen, Ole, verrat uns erst einmal, worum geht es denn in Königliche Hoheit?
Ja, Königliche Hoheit, der Titel sagt es schon, es kommt eine Königliche Hoheit zur Welt, nämlich im fiktiven Kleinstadt Grimburg. Dort wird Klaus Heinrich als zweiter Sohn des Großherzogs geboren. Und dieses Land, das ist zur Geburt von Klaus Heinrich bereits in desolater Verfassung, also um den Staatshaushalt ist es schlecht bestellt, die Wälder wurden unnachhaltig abgeholzt, die Steuereinnahmen, die stimmen nicht so recht, man muss sich immer weiter verschulden, schafft es aber nicht irgendwie ein volkswirtschaftliches Wachstum in Gang zu setzen. Und in diese Krise hinein wird Klaus Heinrich als zweiter Sohn geboren. Da freut sich zwar das Volk erstmal über die Geburt, im Herrscherhaus jedoch ist man zwiegespalten, denn der erste Sohn ist bereits kränklich, man weiß nicht, wird er das überhaupt schaffen, wird er das Erwachsenenalter erreichen, wird er dann ein guter, gesunder König sein können oder ein guter Thronfolger. Und Klaus Heinrich, der zweite Sohn, der hat nun eine Behinderung, da seine linke Hand nur eingeschränkt benutzbar ist. Und auch das ist für dieses Herrscherhaus die totale Katastrophe. Dann erinnert man sich jedoch, dass es einmal so eine Art, ja, Vision gab, so eine Art Wahrsagerei, dass es hieß, eines Tages wird diesem Kleinstaat ein Thronfolger beschieden sein, der mit nur einer Hand mehr erreichen wird als viele andere mit zweien. Und wir können schon einmal verraten, genau das wird in diesem Roman passieren. Klaus Heinrich wird diese Zukunftsvision erfüllen, denn in sein Leben als erwachsener Mann tritt später eine Milliardärsfamilie. Es kommt der Milliardär Spöhlmann aus den USA mit seiner Tochter Imma, in die sich Klaus Heinrich verliebt, und er versucht, sie nun zu umwerben. Er möchte sie als Gattin, und das ist natürlich nicht nur für ihn zu einem persönlichen Vorteil, sondern er ist ja auch auf die Pflicht bedacht als ein guter zweiter Thronfolger. Er denkt auch daran, dass es natürlich auch für den Staatshaushalt durchaus eine gute Investition sein könnte, sich so eine Gattin anzulachen. Und das ist so Pi mal Daumen die Handlung, in der wir uns hier bewegen, und die sehr eng, das können wir vielleicht auch jetzt schon verraten, beziehungsweise da kannst du uns jetzt vielleicht auch mehr zu verraten, Wolfgang, die sehr eng mit Thomas Manns eigener Lebensgeschichte verbunden ist.
Der 1905 geheiratet hat, Katja Mann, oder manchmal unterschrieb sie auch scherzhaft Frau Thomas Mann. Katja Mann war quasi die Unternehmerin der Familie Mann. Der Mann produzierte Literatur. Er war der, der auf dem Zauberberg quasi lebte. Und sie war es, die ihren Mann managte, auch dafür sorgte, dass der ganze Haushalt funktioniert. Sie entstammt einer reichen Handelsfamilie, der Familie Pringsheim. Er, Thomas Mann, ist der Sohn eines Senators, und 1905 heiraten sie, und er fragt sich, ob er überhaupt für die Ehe, für ein solch bürgerliches Modell gemacht ist. Das fragt er sich aus zweierlei Gründen primär. Einmal, weil Thomas Mann, wie wir wissen, homosexuell war, dies jedoch nie auslebte, sondern seine Erzählungen handeln mitunter davon, in seinen Tagebüchern ist viel davon die Rede. Also war das die eine Frage, wird er diese Ehe auch vollziehen können, dass auch Kinder daraus entstehen, was ja dann in der Tat der Fall war. Und die andere Frage war natürlich, ist Thomas Mann gemacht für ein bürgerliches Leben in der Weise, dass er nicht wie ein Künstler ein Bohème-Leben führt, sondern eine sehr große Stetigkeit in seinem Leben hat, etwas anders dann als sein Bruder Heinrich Mann. Und da gibt es also auch so eine merkwürdige Mésalliance, die hier auf einer anderen Ebene erzählt wird im Roman. Also, dass der Schriftsteller da mit einer sehr reichen Frau zusammenkommt, aus sehr gutem Hause zusammenkommt. Und dass dies eine Idee ist, die auch deutlich wird in diesem Roman, wenn von einem strengen Glück die Rede ist. Das klingt ja erstmal komisch, ein strenges Glück, aber Thomas Mann hat selbst in persönlichen Mitteilungen immer wieder gesagt, also wenn er sich das Glück vorstellen könnte, dann immer nur als ein strenges Glück, also dass man sich erdet, dass man vernünftig ist, dass man eine Stetigkeit ins Leben hineinbringt. Und darum geht es auch bei Königliche Hoheit um Klaus Heinrich, und immer auch da möchte man eigentlich ein strenges Glück anstreben, wenngleich die Vorzeichen dafür erst einmal andere sind, denn sie immer als Milliardärstochter, die sich mit ganz anderen Dingen beschäftigt, muss erstmal aus der Luft hinabsteigen. Und auch Klaus Heinrich, der der Repräsentation dient, muss natürlich sein Leben ändern, muss gewisse Kompromisse machen, sodass sie dann zusammen dieses strenge Glück leben können. Für Thomas Mann war dieser Roman nicht einfach, und das ist für jeden Schriftsteller so, der einen erfolgreichen ersten Roman veröffentlicht, einen unendlich erfolgreichen, und dann, also vor allem bei der Kritik ja, und dann einen zweiten nachlegen muss. Thomas Mann hatte furchtbare Angst davon, hat lange auch daran gearbeitet, hat 1903 schon mit Vorarbeiten begonnen, hat unglaublich gründlich recherchiert, was wir hier auch dann präsentiert bekommen. Er hat sich eingearbeitet in die Fürstentümer, wie ein Schloss aufgebaut ist, in die Hierarchien bei den Soldaten. Er kann wirklich jedes Detail, jede Uniform exakt beschreiben, und 1909 ist dann dieser Roman erschienen und wurde von der Kritik durchaus freundlich, aber nicht überschwänglich aufgenommen. Vor allem aber das Publikum schätzte diesen Roman, und es zog sich dann auch noch recht lange. Der Roman wurde ja auch in den 50er Jahren verfilmt. Ich habe mir die Verfilmung jetzt extra mal angesehen. Die kann ich schon mal nicht empfehlen. Sie ist furchtbar konventionell, und auch die eigentlichen Dinge des Romans bleiben unausgesprochen. Einzig gut besetzt ist dieser Film mit Dieter Borsche und Lil Dagova und Ruth Leuwerig, aber das nur am Rande. Nun, die Gretchenfrage an dich erstmal, Ole, wie hat dir der Roman gefallen?
Ich frage mal zurück, können wir diese Frage vielleicht ans Ende dieser Folge verlegen? Vielleicht ist das einfacher.
Du willst, okay.
Dass wir erst
dann
so
lass uns erstmal das Ökonomische durchgehen. Beschreiben. Genau. Also wir wollen ja hier, wir sind bei Wohlstand für alle, wir wollen ja darüber sprechen, dass Ökonomie in Literatur verhandelt wird und dass wir durch die Literatur auch was über Ökonomie lernen können. Was lernen wir hier?
Nun, du hast es eben ja auch schon angedeutet, dieser Klaus Heinrich, diese königliche Hoheit, die muss auch eine gewisse Wandlung schaffen, nämlich Klaus Heinrich ist eigentlich jemand, der nur zu repräsentativen Zwecken da ist, der also zwar herrscht, aber eigentlich kaum wirkliche Macht besitzt. Und er muss es eigentlich schaffen, in diesem Roman sich, und das passiert dann auch gerade gegen Ende, dass er sich dieses Thema Staatsfinanzen aneignet und es schafft, so eine Art Wohlstandsmehrung im Land in Gang zu setzen. Das ist eigentlich das, was er schaffen muss in seinem Leben. Und am Tag seiner Geburt, da gibt es ein sehr interessantes Gespräch, da warten nämlich alle Minister und alle am Hofe warten auf die Geburt und freuen sich natürlich, aber da ist auch der Herr von Knobelsdorf, der Finanzminister, der darauf hinweist, naja, eigentlich ist hier überhaupt nichts in bester Ordnung, auch wenn alle in Feierlaune sind. Und das wird ganz großartig gesagt, da heißt es, das Übel fängt an damit, dass die Fürsten Bauern sind. Ihre Vermögen bestehen aus Grund und Boden, ihre Einkünfte aus landwirtschaftlichen Erträgnissen. Heutzutage, sie haben sich bis zum heutigen Tage noch nicht entschließen können, Industrielle und Finanzleute zu werden. Sie lassen sich mit bedauerlicher Hartnäckigkeit von gewissen obsoleten und ideologischen Grundbegriffen leiten, wie zum Beispiel den Begriffen der Treue und Würde. Also, wir haben ja also den Vorwurf im Raum stehen, diese Herrscher, die haben es noch nicht geschafft, quasi bürgerliche Herrscher zu werden. Sie sind eigentlich noch, kann man sagen, ein Jahrhundert zu spät dran. Ihre Revenuequelle, ihre Einkommensquelle ist noch komplett unzeitgemäß. Sie leben eben davon, von Grund und Boden, von landwirtschaftlichen Erträgnissen und davon, dem Volk Steuern abzuziehen. Aber ansonsten ist das eine sehr, ja, es ist eine sehr unzeitgemäße Art und Weise des Wirtschaftens, die hier stattfindet. Und das ist eigentlich die Aufgabe von Klaus Heinrich im Laufe des Romans zu verstehen, was man anders machen muss. Und das versteht er eben, weil dieser Milliardär in die Stadt kommt. Da kommt Samuel Spühlmann in die Stadt, der Sohn eines Industriellen, der in den 1840er Jahren beim ersten Goldrausch reich geworden ist.
Jetzt nimm nicht schon alles vorweg. Wir müssen jetzt mal ein bisschen schrittweise vorgehen, weil das ja erstmal eine ganz interessante Diagnose ist. Wir haben es also mit einer Feudalherrschaft zu tun, die eigentlich nicht mehr eine Grundlage hat, deshalb, weil wir Industrialisierung und Kapitalismus schon haben, dieser fiktive Staat sich aber da so notdürftig abschotten konnte bislang, ein bisschen exportiert, hin und wieder fällt irgendwas an, man beutet den Wald im Übrigen aus, heißt es da, übermäßig aus, also wir haben schon fast eine ökologische Frage hier verhandelt und du hast gerade diesen Abschnitt vorgelesen und ein paar Zeilen vorher heißt es noch, ja mein Gott, die Romantik ist ein Luxus, ein kostspieliger. Exzellenz, ich bin Ihrer Meinung selbstverständlich. Die Romantik, die findet noch statt. Du hast gesagt, die liegen eigentlich 100 Jahre zu spät. Und das wäre dann tatsächlich, wenn wir jetzt den Roman 1909 entstanden, publiziert, auch mal tatsächlich da in dieser Zeit etwa verorten, dann würden wir sagen, ja, 100 Jahre zuvor ist die Romantik. Und wenn wir uns jetzt die Beschreibungen von Thomas Mann ansehen, wie diese Schlösschen dort geschildert werden, mit welcher Detailversessenheit, dann sind wir sehr stark natürlich beim Verwunschenen der Romantik. Da sind wir bei Eichendorff oder so schon angelangt. Und dieser Roman soll ja auch ein Märchen sein. Und das Kunstmärchen ist nun ein ganz starkes Genre in der Romantik. Und was hier eigentlich gezeigt wird, ist, dass noch man auf der sprachlichen Ebene eine Romantik herstellt, die quasi auf der Zeichenebene funktioniert. Also es ist die Repräsentanz der Zeichen und wir haben einen Repräsentanten, der noch die Romantik verkörpert, auch für die Bevölkerung, die ziemlich arm ist, aber doch auch ihren Herrscher liebt. Also es gibt keinerlei Rebellion irgendwo im Volk und es geht denen ziemlich elend. Wir hören ja da sogar von extremer Kinderarmut und all das, von Hungersnöten, aber trotzdem gibt es keine Rebellion, weil diese Repräsentanz des Romantischen doch das ist, was sie so sehr fasziniert. Und dann kommt tatsächlich aber die Frage, wie soll diese Romantik, die so kostspielig ist, weiter aufrechterhalten werden? Und da kann es eigentlich nur Kapital von außen sein.
Ja, es kann zwar eigentlich nur Kapital von außen sein, das beginnt aber gar nicht erst damit, dass da der Milliardär in die Stadt kommt. Das, du hast völlig recht gehabt, das sollte man noch ein bisschen verschieben, denn erstmal versucht man sich das Geld noch woanders herzuholen, nämlich der Staat versucht sich zu verschulden. Also er vermag es nicht, Wachstum zu stiften. Es heißt ja auch, Zitat, sein Gewerbewesen war unterentwickelt bis zur Dürftigkeit. Also wir haben hier wirklich keine Industrie eigentlich, wir haben nur eine Landwirtschaft, die aber so unnachhaltig ist, dass auch das Holz, das man eine Zeit lang exportiert hat, nicht mehr schnell genug nachwächst, sodass man auch dadurch keine Steuereinnahmen hat, sodass der Staat darauf angewiesen ist, gerade weil er so verschwenderisch umgeht mit dem bisschen, was er da noch, sag ich mal, exportiert und einnimmt und dann dadurch an Steuern einnimmt. Ne? Der Staat geht damit so verschwenderisch um, indem er ganz viele Schlösser, die eigentlich keiner braucht, außer zu repräsentativen Zwecken aufrechterhält, dass er sich permanent verschulden muss. Und wir haben ja in diesem Podcast immer wieder gesagt, für reiche Staaten, in denen das Geld auch taugt dazu, wenn man so will, Leute kapitalistisch auszubeuten, wo man schafft, einen Wachstum in Gang zu setzen. Da kann so ein Staat natürlich auch durchaus mal sagen, ja, jetzt wird hier sich verschuldet und dadurch wird ein neues Wachstum in Gang gesetzt, dadurch werden Brückenstraßen oder was auch immer gebaut und dadurch wird die Wirtschaftsleistung der Nation gefördert. Hier ist das aber nicht der Fall. Hier wird ja das ganze Geld nur da reingesteckt, die Schlösser am Leben zu halten, den Prunk am Leben zu halten, diesen romantischen Kitsch am Leben zu halten. Und deshalb ist die finanzielle Situation des Staates in der Tat eine, ja, regelrecht verkommene. Da heißt es, wer kein Interesse daran hatte, die Dinge zu beschönigen, der musste die Staatsfinanzen zerrüttet nennen. Das Land trug 600 Millionen Schulden. Es schleppte daran mit Geduld, mit Opfermut, aber mit innerlichem Seufzen. denn die Bürde, an sich viel zu schwer, wurde verdreifacht durch eine Höhe des Zinsfußes und durch Rückzahlungsbedingungen, wie sie einem Lande mit erschüttertem Kredit vorgeschrieben werden, dessen Obligationen tief, tief im Kurse stehen und das in der Welt der Geldgeber beinahe schon unter die interessanten Länder gerechnet wird. Also wir haben hier ein Land auf gut Deutsch, wo man heutzutage sagen würde, wenn ein Land sich verschulden will, das gibt Ramschanleihen heraus. Also wenn es hier heißt, die sind interessante Länder, dann sind sie in dem Sinne interessant, dass man sagt, ganz schön risikoreiche Anlage, aber dafür kann man als privater Geldgeber auch hohe Zinsen verlangen.
Ja. Bevor wir jetzt gleich zu dem Milliardär kommen, ist ja interessant, dass Thomas Mann so unglaublich viel Wert auf die Beschreibung legt, das aber aus einer ironischen Distanz heraus tut. Mhm. Also es ist ja kein Kitschroman, der uns aufgehen lässt in diesem Kitsch, sondern er schildert all dieses Pittoreske, dieses Duodez-Fürstentums, ohne aber, dass wir die Distanz dazu verlieren. Es ist also schon auch literarisch auf so einer interessanten Kippe. Also er versucht jetzt nicht nochmal zu sagen, schaut her, ich habe euch hier ein Buch geschrieben, da könnt ihr nochmal in romantischen Erinnerungen schwelgen, sondern ich zeige euch durch diese ironische Distanz, die ich hineinbringe, auch, dass diese Zeit in gewisser Weise abgelaufen ist. Und das ist ja etwas, was Thomas Mann immer vorzüglich kann, dass er Verfallserscheinungen uns schildern kann. Das macht er bei den Buddenbrooks, das macht er dann nochmal auf so einer sexuell-erotischen Ebene in Tod in Venedig. Das macht er immer wieder in seinen Erzählungen und das ist auch hier äußerst gelungen, wenngleich das mitunter vielleicht jemandem enervierend vorkommen mag, wenn da wirklich seitenlang endlos irgendwelche kleinen Paraden geschildert werden, irgendwelche Morgenappelle des Militärs, was auch immer. Also das wird dann auch in einer Trolligkeit ausgestellt, dass es vielleicht mitunter einem schon zu viel ist, aber auch das zeigt natürlich, wie hier verschwenderisch mit Sprache umgegangen wird, um auch diese Verschwendung dann auf so einer formalen Ebene mit der inhaltlichen sich decken zu lassen, die da stattfindet, wie Klaus Heinrich und die Seinen das Geld zum Fenster rauswerfen, um diese Lustschlösschen zu erhalten.
Ja, und ich glaube, der Vergleich mit den Buddenbrooks, der taugt auch noch darüber hinaus. Und zwar, es ist ja folgendermaßen, an einer Stelle in diesem Roman heißt es, es würden die gleichen Gesetze für den Staats- wie für den Privathaushalt gelten. Und da haben wir in diesem Podcast, wie eben schon angedeutet, oft gesagt, naja, so ganz stimmt das nicht. Ein reicher Staat wie Deutschland kann sich durchaus erlauben, auf eine andere Weise zu verschulden, als das jetzt ein privater Unternehmer beispielsweise kann. Aber natürlich, bei so einem Staat, der in der Krise ist, da gilt das nicht. Da gelten tatsächlich für den eigentlich die gleichen Gesetze für seinen Staats- wie für einen Privathaushalt, also gerade wenn er sich auch noch international verschulden möchte. So, und wir können hier eigentlich sehen, die Buddenbrooks, die zeichnen jetzt den Niedergang einer Unternehmerdynastie, einer privatwirtschaftlichen Handelsfamilie. Und was hier jetzt gezeichnet ist, ist der Untergang eines Staates, der volkswirtschaftliche Niedergang eines Staates, der dann aber im Gegensatz zu den Buddenbrooks aufgehalten wird. Und deshalb ist es auch ein so viel heiterer Roman, zumindest in seiner Stimmung. Ich finde ja persönlich, dass die Buddenbrooks zwar ein sehr morbider Roman sind, aber ich finde ihn trotzdem unglaublich lustig. Es wäre vielleicht auch die Kritik, wo ich nachher nochmal näher drauf eingehen möchte. Ich finde, die Buddenbrooks sind ein viel komischerer Roman, obwohl der Ton ernster ist als dieser hier, weil ich finde, dass diese ganze Komik in den Beschreibungen, du hast es ja gesagt, es wird sehr explizit beschrieben. Und das ist ja gerade bei den Charakteren auch immer der Fall, dass sie bestimmte Marotten haben bei Thomas Mann. Und ich finde, das ist bei den Buddenbrooks gelungener. Aber wir haben hier jetzt einen Roman, da geht es um den Niedergang eines Staates, der gestoppt wird dadurch, dass man sich, und da sind wir jetzt bei Samuel Spöllmann angekommen, dass man einen Milliardär hat, der in den Ort kommt. Denn dieser Milliardär ist der Sohn eines großen Unternehmers, der selbst ausgewandert ist aus Deutschland in die USA, der dann in den 1840er Jahren während des ersten großen Goldrauschs reich geworden ist, der da einen großen Goldfund gemacht hat, wie Burning Daylight in unserer letzten Folge. Ja, Wolfgang?
Und es ist nicht nur von einem Goldfund die Rede, sondern es heißt da ein Klumpen Rheingold ohne Haar. Ja. Aber natürlich ist der Bezug vom Gold, dem Geerdeten und all das, ist wieder da. Man kann sogar so weit gehen, wie ist denn das eigentlich, wenn die dann nachher Nymphenhort dieses Schloss kaufen, wo überall immer Wasser und so weiter ist, inwieweit man da schon wieder an den Rheintöchtern ist.
Ja, und dieser Sohn, der möchte jetzt auch zurück, wenn man so will, zu den Rheintöchtern, der Samuel S. Böhmann, denn er ist eben der Sohn dieses großen Unternehmers, der da so reich geworden ist, und er möchte dann aber wieder zurück nach Deutschland aus den USA, denn dort in den USA, da schlug ihm viel Hass und Verachtung entgegen, weil seine Tochter, weil er die gezeugt hat mit, wie es heißt, einer Indianerin, und das gibt große, ja, da gab es große rassistische Beleidigungen dieser Familie gegenüber, und deshalb kommen sie dann nach Deutschland zurück und möchten dort ihr Leben verbringen, gerade auch, weil Samuel S. Böhmann glaubt, dies werde seiner Gesundheit gut tun, weil dort in diesem kleinen Königreich eben besondere Quellen sind. Und damit erfährt dieser Roman die entscheidende Wendung, denn jetzt kommt das große Geld auf einmal, und das Land ist ohnehin schon unglaublich froh darüber, dass Samuel S. Böhmann kommt, weil schon mal klar ist, dadurch, dass es auch beispielsweise eine Vermögensteuer gibt, dass man weiß, okay, jedes Jahr werden wir ein paar Millionen mehr in der Kasse haben, einfach nur in Form von Steuern, dadurch, dass dieser Mann bei uns wohnt. Aber Klaus Heinrich sieht dann die Tochter dieses Industriellen immer, S. Böhmann verliebt sich in sie, in einem ganz besonderen Moment, als er sie zum ersten Mal sieht. Und dann geht's erst richtig los.
Nicht zu rasch. Wir müssen noch über diesen Spülmann sprechen. Ja. Du hast schon gesagt, der möchte nicht mehr in den USA leben. Und er wird ja auch gefragt, wie es ihm denn da gefallen habe und so weiter. Und dann erklärt seine Tochter später, um aber auf meinen Vater zurückzukommen, so hat er sich in der Tat über ihre Frage geärgert. Er ärgert sich leicht und hatte Gelegenheit, sich ungewöhnliche Übungen dieser Gemütsbewegung zu erwerben. Die Sache ist die, dass die öffentliche Stimmung und Meinung uns nicht sonderlich günstig war in Amerika. Umtriebe sind im Gange. Ich bemerke, dass ich über die Einzelheiten nicht unterrichtet bin, aber eine eifrige politische Tätigkeit findet statt zu dem Zwecke, die große Menge, wissen Sie, die vielen Leute, die es nicht getroffen hat, gegen uns aufzuwiegeln, und daraus sind gesetzliche Anfeindungen und beständige Widerwärtigkeiten entstanden, die meinem Vater das Leben dort drüben verleidet haben. Sie wissen wohl, Prinz, dass nicht er es war, der unsere Lage geschaffen hat, sondern mein garstiger Großvater mit seinem Paradise Nugget und seiner Plockett Farm. Ich glaube, dass Thomas Mann, ich habe das nirgends nachvollziehen können, aber ich glaube, dass Thomas Mann hier auf die populistischen Strömungen Ende des 19. Jahrhunderts in Amerika Bezug nimmt, die tatsächlich sich gegen Monopolbildung, gegen solche Trusts wenden, wo die Landwirte wirklich mit den Mistgabeln auflaufen und so. Also die erste populistische Bewegung, die erste soziale große Bewegung dann, die sich bildet und worauf dann auch die Politik reagiert und über Besteuerungen alles nachdenkt, kartellrechtlich davor geht. Also das sind Entwicklungen, die es damals in den USA gab. Und ich glaube, dass darauf hier auch Bezug genommen wird, neben der Herkunft. Und die Herkunft ist ja auch interessant, denn ich las, dass dieser Samuel Böhmann eigentlich etwas anders heißen sollte oder noch ein David dazu haben sollte. Also dass es stärker als eine jüdische Figur markiert ist, während wir das immer noch da drin haben. Also es wird jetzt so ein arabischer Hintergrund ausgemacht, als Vogel Roche wird er bezeichnet. Das ist eine Figur, die ja in 1001 Nacht vorkommt, also diesen arabischer Raum wird aufgetan. Aber wir haben ja mit Imma Spülmann, also mit seiner Tochter, auch es mit einer Mathematikerin zu tun, die sich also in ihrer Zeit mathematischen Studien widmet. Und da ist zum Beispiel auch von, ich glaube, es heißt kabbalistischen Albernheiten oder so die Rede. Also die Kabbalistik wird hier mit einbezogen. Und wir haben es mit Figuren jedenfalls zu tun, die verschiedene Ethnien in sich tragen. Also von dieser Indianerin ist ja an mehreren Stellen die Rede. Das wurde mitunter ja auch dann so ein bisschen so gesehen, ja, man hat da wieder eine gewisse antisemitische Tendenz bei Thomas Mann. Ich würde das aber hier überhaupt nicht nachvollziehen können, denn interessant ist ja, dass aufgrund dieser quecksilbrigen Herkunft, um das jetzt mal so zu nennen, sagen sich ja die im Fürstentum, das wird sehr gut sein für uns. Das verjüngt uns endlich mal. Also unser Blut wird dadurch verjüngt, dass jetzt mehr Vermischung stattfindet. Also es ist in keiner Weise so eine Reinheitsfantasie, die nochmal hier aufgemacht wird.
Ja, und ich glaube, um ganz präzise zu sein, es war die Großmutter von Emma Spillmann, die eine Ureinwohnerin war, um das nochmal ganz präzise zu machen hier in der Familiengeschichte, aber das ist ja auch gar nicht so wichtig. Ich habe jedenfalls auch bei der Lektüre den Eindruck gehabt, es sollte ein jüdischer Charakter sein, und es hieß ja immer wieder, dass es bei Thomas Mann diese antisemitischen Tendenzen gäbe. Das ist ja sehr umstritten, aber ich würde auch dir auf jeden Fall zustimmen, in diesem Fall kann davon überhaupt nicht die Rede sein.
Es ist nicht wie ein Welsungenblut oder so, also ich glaube, hier wird da schon ganz anders mit umgegangen, und das ist auch interessant, dass diese Ethnizität und auch die Genealogie, die ja wichtig ist, wenn man ein aristokratisches System beschreibt, dass die ja sofort diese Idee oder diese Ideologie dem Pragmatismus weicht, genau, als man erkennt, gut, wenn wir hier überleben wollen als Kleinstaat, dann müssen wir neue Wege gehen. Genau. Und es ist eine emanzipatorische Geschichte auch, ne? Also diese Imma ist ja sehr, sehr gebildet und wahnsinnig resolut. So hat man sich auch verliebt.
Und wir sehen hier, dass tatsächlich, jetzt wird zum 100. Mal wahrscheinlich in diesem Podcast zitiert, alle Ständische und Stehende verdampft. Also wir sehen einen Staat, der natürlich noch diese alte Ordnung kennt, ja, also der diese aristokratische Ordnung kennt, wo man eigentlich sagt, oh, frisches Blut einheiraten, das nicht adlig ist, uiuiui, das ist eher schwierig. Im Gegenteil, hier wird alles in Bewegung gesetzt, weil man erkennt, wenn wir noch irgendeinen ökonomischen Erfolg haben wollen und uns auch als Staat dann noch am Leben erhalten wollen, ohne dass uns Aufstände drohen, dann müssen wir diesen, du hast es eben gesagt, Pragmatismus an den Tag legen. Und das werden wirklich alle Regeln gebrochen, beispielsweise dessen, wie so ein Fest des Hofes auszusehen hat, damit man immer Spillmann einladen kann, die sonst normalerweise nicht eingeladen werden könnte. So, das heißt, wir haben hier wirklich eine Pragmatisierung des Herrscherhauses, damit man es schafft, Kapital anzulocken. Aber ich würde gerne einmal, jetzt waren wir sehr viel im Ökonomischen und Politischen, ich würde gerne auf ein Thema eingehen, das natürlich diesen Roman auch noch prägt, und das sollten wir nicht außen vor lassen, weil es für die Thomas-Mann-Romane so unglaublich bedeutsam ist, und zwar so ein ganz spezifischen Typus von Charakter. Du hast ja vorhin schon ein bisschen das angedeutet, für Thomas Mann war es immer wieder dieses Problem der Künstlerexistenz als jemand, der sich gleichzeitig als bürgerlich sieht und als jemand, der kein Bohemian sein will. Und man hat so einen Außenseiter-Typus in der Thomas-Mann-Literatur, die immer wieder auf, oder so ein Typus, der immer wieder auftaucht. Und ich würde behaupten, am stärksten findet man den bei Tonio Kröger, oder mit am stärksten, der seiner Umwelt sehr fremd ist. Tonio Kröger ist ja eine der bekanntesten Erzählungen von Thomas Mann von 1903. Da geht es um einen Künstler, der eben sein Leben schildert und oder dessen Leben geschildert wird. Und hier wird immer eine, man könnte jetzt vielleicht böse sagen, eine etwas plumpe Differenz gemacht. Und zwar wird am Äußerlichen der handelnden Charaktere festgemacht, ob sie zu diesen Außenseitern, zu dieser intellektuellen Elite gehören oder nicht. Wir haben auf der einen Seite den braunhaarigen Tonio Kröger, und auf der anderen Seite haben wir die blonden, blauäugigen, starken, tatkräftigen Mitmenschen.
Und die haben auch Namen, die zusammenpassen.
Ja.
Wie Hans Hansen.
Ja.
Ja, und nicht so einen Tonio Kröger. Das ist irgendwie nicht so ganz passend.
Ja, und er will eigentlich gerne sein wie sie. Er liebt die Menschen, aber doch weiß er, dass sie durch Welten voneinander getrennt sind, und da würde ich gerne das Ende vorlesen, weil ich sagen würde, das ist eigentlich genau die Art von Charakter, die wir dann auch bei Klaus Heinrich finden. Da heißt es nämlich bei Tonio Kröger am Ende: Während ich schreibe, rauscht das Meer zu mir herauf, und ich schließe die Augen. Ich schaue in eine ungeborene und schemenhafte Welt hinein, die geordnet und gebildet sein will. Ich sehe in ein Gewimmel von Schatten menschlicher Gestalten, die mir winken, dass ich sie banne und erlöse, tragische und lächerliche und solche, die beides zugleich sind. Und diesen bin ich sehr zugetan. Aber meine tiefste und verstohlenste Liebe gehört den blonden und blauäugigen, den hellen, lebendigen, den glücklichen, liebenswürdigen und gewöhnlichen. Schelten Sie diese Liebe nicht, dieser Wetter. Sie ist gut und fruchtbar. Sehnsucht ist darin und ein schwermütiger Neid und ein klein wenig Verachtung und eine ganze keusche Seligkeit. Und das ist eigentlich das Gefühl, das der Klaus Heinrich auch hat. Er wird fernab der Welt, wächst er auf. Er hat auch diese Schwächlichkeit, diese physische Schwächlichkeit gegenüber seiner Umwelt. Also jetzt ist es nicht mehr der Braunhaarige versus der Blonde, sondern jetzt haben wir hier den
jemand, der jungen, keine starke Hand hat.
Genau, den Jungen mit der körperlichen Behinderung, der komplett separiert vom Rest der Welt aufwächst, der mit der Kutsche rumgefahren wird und den Wink-August spielen darf. Und er weiß genau, er ist nicht einer der Menschen, die ihm dazusehen, sondern er ist für sie quasi der Märchenprinz. Er ist der Mensch aus einer anderen Dimension, der ihnen, die ihm dazu jubeln, das Leben ein bisschen netter machen sollen. So wird das recht emphatisch in dem Roman beschrieben. Und an einer Stelle heißt es, wir sind immer nur von Weitem beliebt.
Ja, und dann gibt es da aber noch so eine Tonio-Kröger-Figur. Es gibt sowieso fast nur Außenseiterfiguren in diesem Roman, wenn man mal sich das ganz genau ansieht. Also auch sein Bruder, das muss man noch sagen, also er ist ja eigentlich nur der Zweitgeborene, aber der Erste ist so kränklich, dass er früh zurücktritt und dem Bruder das Feld und damit auch die Arbeit überlässt. Ohnehin hält er nicht viel von den repräsentativen Pflichten, die er da hat. Er sagte einmal, es gibt da so einen, eigentlich so ein bisschen der Dorftrottel dort, der jeden Tag am Bahnhof steht und dann ein Zeichen gibt und der Zug fährt ab und er glaubt, wenn er das Zeichen gibt, fährt der Zug ab, aber natürlich fährt der Zug einfach ab und der Irre glaubt nur einfach, er sei der Auslöser dafür und so sieht Albrecht sich, dass er überall zwar auftritt, aber eigentlich bewegt er nichts und dann gibt es aber dann noch einen Dichter, der kurz auftritt, weil er einen Staatspreis erhält, der heißt Martini, also auch dieser Name verweist natürlich darauf, dass er nicht ganz dazugehört, dass er also nicht einen Namen hat, wie es da üblich wäre in diesem Duodez-Fürstentum. Und dieser spricht dann, er hat ein Gedicht geschrieben von der Fülle des Lebens, vom prallen Leben, aber er selbst lebt ein Leben, das ganz auf Entsagung aufgebaut ist. Er sagt aber dann, ich habe einen Freund, sein Name ist Weber, ein begüterter junger Mann, der lebt, der sein Leben genießt. Sein Lieblingsvergnügen besteht darin, in seinem Automobil mit toller Geschwindigkeit über Land zu sausen und dabei von Straßen und Äckern Bauerndirnen aufzulesen, mit denen er unterwegs, aber das gehört hier nicht her. Kurz, dieser junge Mann lacht, wenn er mich nur von Weitem sieht. So komisch findet er mich und meine Tätigkeit. Was aber mich betrifft, so begreife ich seine Heiterkeit vollkommen und beneide ihn. Ich darf sagen, dass ich ihn auch ein wenig verachte, aber doch nicht so aufrichtig, als ich ihn beneide und bewundere. Also das ist fast die Paraphrase von dem, was du eben vorgelesen hast aus Tonio Kröger. Und dieser Mann kommt eigentlich aus relativ gutem Hause, ich glaube Vater höherer Beamter, hat sich dann für den Weg der Kunst entschieden und damit auch für einen sehr ärmlichen Weg, der jetzt ein klein bisschen aufgebessert wird durch das Preisgeld, das er bekommt. Aber das ist mal so ein Lebenslauf, der auch angerissen wird. Oder dann gibt es den Lehrer, zu dem Klaus Heinrich ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, auch da der Name sprechend Überbein, also der auch nicht so ganz dazugehört, ja, und der versucht aufzustreben, der aber auch sich das Glück, das Bummeln, die Bummelei des Glücks nicht erlauben will. Also es gibt eigentlich ein Buch, das voller Außenseiter ist, bis hin zu, und damit sind wir nochmal bei diesem Thema Ende des Feudalismus, der wunderlichen Gräfin, die es da gibt, nämlich eine Gräfin, die die Dienerin ist von Imma und ihrem Vater. Und das war einmal eine Gräfin, beziehungsweise ist es immer noch, ist dann verarmt, hat sexuelle Gewalt erlebt und lebt nun in so einem merkwürdigen Traumreich, dass sie immer wieder fantasiert von alten Tagen und nicht mehr so ganz Fiktion und Wirklichkeit auseinanderhalten kann. Auch das ist natürlich eine sehr, sehr bemerkenswerte Figur.
Es ist die wahrscheinlich mit Abstand beste Figur dieses Romans, weil es natürlich eine tragische Figur ist, die aber eine unglaubliche Komik besitzt. Du hast es eben gesagt, sie hat in ihrer vormaligen Ehe Gewalt erfahren, liebt ihren Mann aber eigentlich immer noch. Sie wurde immer betrogen von ihm. Und es ist so, dass sie permanent um sich herum vermutet, dass da irgendwelche schlimmen Frauenzimmer seien, die die Männer verführen wollen. Und sie rennt dann noch in die Militärkaserne rein und sagt den Soldaten, Hilfe, Hilfe, hier verstecken sich noch irgendwo Frauen. Also das ist tatsächlich ein sehr lustiger Charakter. Aber um noch einmal bei diesem Außenseitertum zu bleiben, ich finde, es gibt eine Szene, also das ist die mit Abstand großartigste Szene. Ich frage mal dich, was ist deine Lieblingsszene in diesem Roman?
Oh, das ist schwer zu sagen. Ich würde fast sagen, diese Unterredung über die Repräsentation zwischen Albrecht und Klaus Heinrich, wo sie sich einmal im Klaren werden, was ihre eigentliche Aufgabe in diesem Staat ist. Und du hast schon gesagt, die sind so ein Grüß-August eigentlich. Und wie das in so aller Klarheit ausgesprochen wird und die sehr verschiedenen Schlussfolgerungen, die daraus gezogen werden. Das war eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat.
Okay, also für mich ist es tatsächlich eine Szene, die noch ganz, also relativ am Anfang des Romans ist, wenn die Jugend Klaus Heinrichs beschrieben wird, denn Klaus Heinrich geht dann auf einen Ball, der ausgerichtet wird und es ist eine große Feierlichkeit, er befindet sich unter jungen Menschen und er ist so glücklich, zum ersten Mal in seinem Leben tanzen zu dürfen und anfangs wird das alles ganz harmonisch beschrieben, aber dann wird auf einmal klar, dass sich alles umkehrt, dass sie in Wahrheit versuchen, ihn zu sich runterzuziehen, dass sie ihn in Wahrheit verachten und dass sie ihn betrunken machen, mit ihm tanzen, ihm am Ende noch einen Deckel auf den Kopf setzen, wenn er dann in der Ecke liegt. Und das wird folgendermaßen beschrieben. Und ich finde, das ist die literarisch einfach größte Szene dieses Romans. Also ich finde, dass das schon an so Szenen rankommt, wie wir sie später beim Zauberberg sehen in der Walpurgisnacht. Also wirklich diese Größe erreichen. Und ansonsten finde ich, gibt es da leider nicht so viele Szenen in diesem Roman, die einen regelrecht in der Literatur versinken lassen. Also die wirklich so einen mitreißenden Charakter haben wie diese Szene. Da heißt es, er sah eine Lust in aller Augen glimmen und sah, dass es ihre Lust war, ihn zu sich hinabzuziehen, ihn bei sich unten zu haben. In sein Glück, seinen Traum, mit ihnen, unter ihnen, einer von ihnen zu sein, drang es von Zeit zu Zeit wie eine kalte, stechende Wahrnehmung, dass er sich täuschte, dass das warme, herrliche Wir ihn trug, dass er dennoch nicht aufging in ihn, sondern Mittelpunkt und Gegenstand blieb, doch anders als sonst und im Argen. Es waren Feinde gewissermaßen. Er sah es in der Zerstörungslust ihrer Augen. Er hörte wie von fern, mit einem seltsam heißen Erschrecken, wie das schöne Mädchen mit den großen weißen Händen ihn einfach bei Namen rief. Und er fühlte es wohl, dass es in anderem Sinne geschah, als wenn Dr. Überbein ihn so nannte. Sie hatte Recht und Erlaubnis dazu auf gewisse Weise, aber hütete denn niemand hier seine Würde, wenn er es nicht selber tat? Ihm war, als rissen sie an seinen Kleidern. Und zuweilen brach es wild und höhnisch hervor aus dem Übermut. Also hier sieht er wirklich, dass diese Welt, die er eher als Repräsentant dienen soll, ihm eigentlich feindlich ist, versucht ihn, in Anführungszeichen, hinunterzuziehen zu sich und dass er deshalb, das ist eigentlich die Lektion, die er daraus sieht, dass er deshalb für immer in seiner Außenrolle, Seiterrolle verharren muss und da trifft er dann eben mit Imma Spöhlmann die Frau, mit der er das auf eine glückliche Art und Weise tun kann, denn er sieht sie zum allerersten Mal, wie sie, während er gerade beim Militär ist und da wieder mal den Wink August spielt quasi, da sieht er sie vorübergehen, draußen findet eine Militärparade statt. Und sie muss aber zur Universität und sie weigert sich nun, außen rum zu gehen. Sie geht einfach mitten durch und als sie dann noch aufgefordert wird, einen Umweg zu gehen, schreit sie den Offizier an und bahnt sich einfach den Weg durch die Menge. Und in dem Moment ist ihm klar, das ist die Frau meines Lebens. Das ist die Außenseiterin, die Auserwählte, die ich an meiner Seite brauche.
Die unerschrocken, unverfroren ist, die Tochter, wie es heißt, eines Eisenbahnkönigs ist. Also wir haben hier eine neue Form von Adel. Und doch würde ich dir in einem Punkte widersprechen. Ja, sie ist natürlich etwas Besonderes und deswegen ist er auch an ihr von Anfang an interessiert. Aber ich glaube, wenn wir auch nochmal uns diese Formulierung des strengen Glücks in Erinnerung rufen, sollten wir eher festhalten, dass sich hier zwei Auserwählte zwar erkennen und dies auch als solches immer wieder thematisieren, dass es aber keineswegs darum geht, dass die sich jetzt zurückziehen in so einem Elfenbeinturm, sondern was doch eigentlich hier stattfindet, ist, dass sie sich von den Höhen nicht herunterziehen lassen von irgendwelchen Kameraden da aus dem Studium, sondern dass sie selbst hinunterschreiten, dadurch, dass sie sich erden, dass sie einen Rosenstock umpflanzen in der Hoffnung, dass dieser nun auch endlich mal Blüten hervorbringen wird, die duften, indem sie sich beide offenbaren Sie hat ja einen ganz, also sie führt ja einen ganz starken Diskurs darum, dass alles, was er tut, eigentlich in der, eigentlich Schein ist. Er sei zum Scheine die Schule gegangen, hätte zum Scheine dies getan, zum Scheine das getan. Und das ist etwas, wo sie Probleme mit hat. Sie wiederum ist aber auch nicht ohne, was das anbelangt. Da heißt es, es war der Kampf um immer Spülmanns Glauben. Der Kampf darum, dass sie ihm in dem Grade vertrauen möge, um des Entschlusses fähig zu sein, sich aus der frostigen und reinen Sphäre, darin sie zu spielen gewohnt war, aus dem Reiche der Algebra und der Sprachverspottung mit ihm hinabzuwagen, in die fremde Zone jene wärmere, dunstigere und fruchtbarere, welche er ihr zeigte. Denn ihre Scheu vor diesem Entschlusse war gewaltig groß. Das heißt, sie, ihre Höhen, auf denen sie balanciert, ist die Kabbalistik, das ist die Sprachverwirrung, das sind mathematische Spiele. Man kann natürlich auch sagen, das ist das Reich der Spekulation oder so. Das wird natürlich da alles aufgeführt. Er wiederum ist im Schein der Repräsentanz. Und nun offenbaren sie einander, um dann aber dieses strenge Glück auf einem wirklich man möchte fast sagen, so volkstümlichen Niveau zu führen. Also nicht, dass sie ganz aufgehen dann mit dem glücklichen Völkchen, aber sie bringt ja etwas wirklich zusammen. Also sie reden ja viel und es dauert, bis sie dann einander sich die Liebe gestehen. Aber was sie wirklich dann zusammenführt und sie zum Paar macht, ist, dass sie gemeinsam die Staatsfinanzen studieren und Auswege gemeinsam entwickeln, wie man den Staat auf solide finanzielle Füße stellen kann. Dann natürlich auch mit Hilfe von Papa, der dann mal ein bisschen Staatsanleihen kaufen muss, um den Staat wieder solvent zu machen und damit auch wieder Gläubiger anzuziehen, weil die sagen, ach toll, wenn der Herr Spülmann da investiert, dann gibt's da offenbar kein Problem. Also es ist ziemlich genau das, was wir heute auch überall erleben können. Aber es ist wirklich diese Auseinandersetzung mit den volkswirtschaftlichen Grundrechenarten, möchte man fast sagen, die beiden zusammenführt. Also die verlassen dann damit die Höhen.
Ja, es ist so, dass sie ihn darauf hinweist, dass die Höhe, in der er sich begibt, eine regelrecht dämliche ist, dass er da den Weg August spielt und dass er sich umsonst überhaupt nichts dreht und dass ihr das fast schon unmenschlich erscheint. Und er bekommt dann wiederum vom Finanzminister den Hinweis, ich sehe ja, du bemühst dich hier um die gute Frau, wäre auch ganz gut für die Staatsfinanzen, und bekommt dann einen großen Vortrag gehalten und dann setzt er sich dort mit dem Buch hin. Und das ist eigentlich das, was sie so anziehend findet, dass er endlich mal ein Thema findet, das ihn begeistert, das ihn von sich aus interessiert, dass er wissenschaftlich untersuchen mag, dass er sich Wissen aneignen mag und nicht immer nur repräsentieren mag. Und man könnte jetzt vielleicht als Dating-Tipp sagen,
Volkswirtschaftsbücher,
einfach
Lehrbücher mitnehmen.
Mit dem Crush zusammen gucken, wie es um die Staatsfinanzen bestellt ist.
Ja. Und dann sehen, ob da auch noch jemand an der Schuldenbremse hängt. Dann natürlich ist es nichts. Dann muss man weiter swipen.
Dann muss man weiter swipen. Und das ist natürlich das, was sie hier schaffen. Sie begeben sich, wenn man so will, in diese technischen Niederungen gemeinsam, finden dort zusammen, finden noch mehr Attraktion aneinander. Schaffen es dann tatsächlich, diese Ehe auch durchzusetzen. Das ist ja gegen die höfischen Gepflogenheiten, aber auch durchaus gegen das Temperament eines Samuels Böhmann nicht unbedingt ganz einfach. Und schaffen es dann vor allem, wie es am Ende beschrieben wird, noch eine Art volkswirtschaftliches Wachstum tatsächlich zu stiften. Ja, also es wird nicht so ganz groß beschrieben, aber es wird schon gesagt, es wird wieder aufgeforstet. Du hast es eben gesagt, die Kapitalgeber kommen jetzt, weil sie sehen, hier ist ein Reicher, der viel Geld investiert. Das ist quasi das Hochzeitsgeschenk dann an den Staat, dass eine gigantische Menge Staatsanleihen gekauft wird. Und dadurch schaffen sie es, nochmal so ein Wachstum zu stiften, wie nachhaltig das sein mag. Da kann man dann auch wieder ein großes Fragezeichen dran machen. Oder ob es nicht doch eher so ist, dass hier eine große private Spende an den Staat geht und dann wird nochmal 10 Jahre weiter der Ulk von vorher weitergetrieben, aber ein gutes Wachstum lässt sich nicht stiften. Aber man hat schon den Eindruck, dass es ein sehr positives Ende ist.
Ja, ja. Das hat sich nämlich gewandelt mit den beiden, weil die tatsächlich jetzt auf einem anderen Fundament stehen, als sie das vorher, bevor sie, als sie noch allein waren, getan haben. Und ich finde, wir sollten diese Liebesgeschichte auch nochmal so rückkoppeln an so Fragen wie, die diskutieren ja die ganze Zeit, kann ich dir vertrauen? Und zugleich haben wir einen Diskurs darüber, ja, die Gläubiger springen so langsam ab und das Kapital fließt ab. Also Kredit, wir haben es ja schon häufiger gesagt, da steckt auch das lateinische Wort für Glauben drin. Und worum es hier natürlich geht, ist, dass man in der Liebe wie in der Ökonomie einander vertrauen muss und dass es darum gehen muss, die andere Person zu überzeugen. Und deswegen haben wir eigentlich diesen Liebesdiskurs, der vom Kredit handelt, und wir haben den ökonomischen Diskurs, der von dem nötigen Vertrauen handelt, dass man sich wieder erarbeiten muss. Insofern ist das sehr eng miteinander verschaltet. Und ich finde, dass der Roman natürlich nicht so gut ist wie die Buddenbrooks und dass ihm da vieles fehlt, dass ich aber ihn ökonomisch wirklich ziemlich raffiniert finde, wie er das macht. Und dass das auf eine solche Ebene kommt, dass man wirklich sagt, ja, wir eignen uns mal die volkswirtschaftlichen Grundlagen an und schauen, wie es weitergeht. Und das ist aber zugleich das Fundament unserer Ehe. Und das ist nicht einfach so, dass wir das jetzt so mal froh herbeilesen, weil wir gerne uns mit Ökonomie beschäftigen, sondern das heißt ja dann nochmal, wenn Sie sich schlussendlich fragen, was ist denn das hier eigentlich und so, und dann sagt dann Klaus Heinrich zu immer, aber was ist es denn, was dir endlich Vertrauen zu mir gemacht und mich zu so wirklichen Studien über die öffentliche Wohlfahrt geführt hat? Weiß der gar nichts vom Leben, der von der Liebe nichts weiß? Also, dass das hier nochmal verbunden wird, das finde ich sehr clever von Thomas Mann.
Ja, wie gesagt, das hat er, also fand ich durchaus auch auf eine gewisse Weise komisch. Und ich würde ja auch sagen, der Dating-Tipp war jetzt nicht nur als Witz gemeint von mir. Aber wir sind jetzt tatsächlich bei dieser Frage jetzt am Ende, wie uns der Roman gefallen hat. Ja. Du hast es schon angesprochen, wie du ihn bewertest. Ich finde eben, dass er dadurch so stark hinter den Buddenbrooks zurücksteht, weil diese Komik, die die Charaktere bei den Buddenbrooks entwickeln, hier nicht so recht aufgeht. Also ich finde, dass die Gräfin beispielsweise, die du genannt hast, also die für die Spillmanns arbeitet, die eigentlich immer mit Emma Spillmann gemeinsam unterwegs ist, dass die tatsächlich so ein genialer, komischer oder tragikomischer Charakter ist, wie wir ihn bei den Buddenbrooks ganz oft erleben. Ja, also wir haben eine Toni Buddenbrook beispielsweise, wir haben einen Christian Buddenbrook, und es ist ja so, Thomas Mann ist unglaublich gut darin, Marotten von Charakteren zu zeichnen. Also beispielsweise Toni Buddenbrook, die Art und Weise, wie sie ihren Kopf nach hinten neigt und ihr Kinn auf die Brust drückt, oder Christian Buddenbrook, der immer wieder von seinen ganzen Krankheiten fabuliert, die er tatsächlich oder angeblich hat. Und das sind ja so Charakterzüge, die eine unglaubliche Komik besitzen. Und ich finde, dass der einzige Charakter, wo das wirklich gut gelingt, tatsächlich die Gräfin ist, und dass es ansonsten oftmals eher misslingt. Also beispielsweise bei Albrecht, dem großen Bruder von Klaus Heinrich, dass dann immer beschrieben wird, wie er den Menschen die Hand reicht, aber ohne seinen Oberarm vom Körper abzustrecken oder was weiß ich. Das heißt, hier wird die ganze Zeit versucht, eben diese Art von komische Charakterzüge zu beschreiben, und ich finde, es gelingt nicht so recht. Und ich finde dann auch, dass man nicht so ganz versteht, was soll das für ein Roman sein? Also es ist definitiv nicht so ein ernster Thomas-Mann-Roman, wie man das meinetwegen bei den Buddenbrooks so ein bisschen zumindest hat, dass man sagt, das hat ja eine gewisse Morbidität, oder wie man das dann in Erzählungen wie Tod in Venedig oder bei Dr. Faustus oder so hat. Es ist aber auch kein richtig stark gelingender Unterhaltungsroman, wie ich finde. Und deshalb würde ich sagen, klar, wenn man jetzt ein großes Interesse an Thomas Mann hat, dann sollte man den Roman unbedingt lesen, weil man dann einfach sagen kann, gut, dann sollte man ohnehin eigentlich alle diese Romane mal lesen. Aber wenn man jetzt sagt, man hat nur begrenzt Lust und Zeit, sich mit Thomas Mann auseinanderzusetzen, dann würde ich sagen, Buddenbrooks lesen, Zauberberg lesen und die Erzählungen lesen.
Gut, bei limitierter Zeit, aber jede Zeit ist limitiert. Das ist immer so eine schwierige Frage. Ich bin sehr froh, diesen Roman gelesen zu haben. Ich teile deine Kritik daran und will da auch gar nicht groß widersprechen, würde aber das Vergnügsame hervorheben, auch vielleicht hervorheben, wie unsicher dieser Thomas Mann ist. Das ist vielleicht auch ganz interessant zu erleben, dass er so verschiedene Figuren auftreten lässt, die alle etwas auch mit einem Thomas Mann und mit einem oft bei ihm geschilderten Künstlertypus zu tun haben. Also auch mit diesem Martini haben wir ja, wie ich das schon erwähnt habe, so eine Tonio Kröger-Gestalt. Und hier aber will dann Thomas Mann sich auch selbst überreden, wenn wir jetzt mal so autobiografisch vorgehen, dieses Leben des Künstlers abzulehnen. Es ist ja dann, nachdem Martini gegangen ist, die Schwester von Klaus Heinrich da und dann wird ihr gesagt, er, Martini, hat es nicht bequem und nicht leicht, das sieht man wohl und das muss ja gewiss für ihn einnehmen, aber ich weiß doch nicht, ob ich mich freuen kann, ihn kennengelernt zu haben, denn er hat etwas Abschreckendes, Dietlinde. Ja, er ist bei all dem entschieden ein bisschen widerlich. Und das ist schon interessant, dass man eine solche Abwehr hat von einem Schriftsteller gegen einen anderen Schriftsteller, also dass einem das Bohemehafte geradezu widerlich vorkommt. Und ich würde jetzt in Bezug auf die royalen Tage, die hinter uns liegen, auch sagen, dass man relativ viel erlebt und lernen kann über Repräsentanz. Und zwar ist es ja nicht so einfach nur so ein Schlüssellochblick, der uns hier gewährt wird, sondern auch, inwieweit Repräsentanz nur dann ja einen Sinn ergibt, wenn sie tatsächlich auch einen Nachhall wiederfindet in der Öffentlichkeit. Und diese ist dann, und da sind wir auch schon in der Moderne, dadurch abgebildet, dass sie massenmedial stattfindet, nämlich durch die Zeitung. Da hat man ja den Eilboten und hat noch andere Blätter, die berichten von dem, was ein Klaus Heinrich tut. Und da heißt es dann, aber daheim auf Schloss Emeritage zurückgekehrt in seine enthaltsam möblierten Empire-Stuben las er die Zeitungsberichte über seine Fahrten. Dann erschien Geheimrat Schustermann von Pressbüro, das dem Ministerium des Inneren unterstand, in der Ermitage und brachte die Ausschnitte aus den Zeitungen, die reinlich auf weißen Bogen geklebt, datiert und mit dem Namen des Blattes versehen waren. Und Klaus Heinrich las von seiner persönlichen Wirkung, las über seines Wesens Anmut und Hoheit, las, dass er seine Sache gut gemacht und sich die Herzen von Jung und Altem Sturm gewonnen, dass er den Sinn des Volkes vom Alltag erhoben und zu Liebe und Freude hingerissen habe. Und dann erteilte er die Freiaudienzen im alten Schloss, wie es vereinbart war. Also, wir haben es hier eigentlich mit einer Existenz zu tun, die ganze Zeit sich selbst spiegelt in der medialen Öffentlichkeit und von ihr aber auch gesagt bekommt, wie sie eigentlich ist, wie ihre Wirkung ist, worauf diese Person sich wieder anders verhält. Also wir haben dann auch eine sehr moderne Subjektivität, die wir vorfinden. Und diese Überlegung zur Repräsentanz finde ich bei allen Schwächen eine besondere Stärke dieses Romans. Und ja, selten ist die Liebe so nah an der Volkswirtschaft dran, ne?
Richtig. Und wir bleiben auch dabei. Ja. Wir werden nämlich natürlich weitermachen mit WFA Literatur. Es wird als nächstes gelesen Upton Sinclairs Der Dschungel. Das wurde mehrfach gewünscht und wir kommen solchen Wünschen natürlich sehr gerne nach. Das heißt, wir dringen ein in die Welt der Fleischfabriken und des Arbeitskampfes.
Und wir möchten an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich via Banküberweisung oder PayPal. Außerdem sind wir bei Steady und Patreon zu finden. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!
Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me/Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!